Guten Morgen an alle Kinder und Jugendlichen und Tierliebhaber hier unter uns eine Frage. Was meint ihr, ist das gefährlichste Tier auf der Welt? Das gefährlichste Tier. Habt ihr irgendwelche Vorschläge, Ideen? Welche Tiere gehören in diesen Hit-Katalog, in den Chart der gefährlichen Tiere? Was meint ihr? Krokodile, genau. Ganz gefährliche Tiere, Krokodile. Ja, noch mal andere Tiere. Bitte? Also Gibbons. Hippos. Unheimlich gefährlich. Gut, dass es hier in Jever keine gibt. Dann würden wir den ganzen Tag angstverzerrt hier in die Gracht starren, ob da nicht so ein Hippo uns entgegenkommt. Aber die gibt es hier glücklicherweise nicht. Ganz gefährlich. Noch ein Tier, was... Ja, Bakterien. Weiß ich gar nicht so ganz genau, ob da so echte Tiere sind, aber ich schätze mal. Ganz gefährlich. Merken wir. Schlange, bitte? Wer hat noch einen Spinnenschimmel? Ja? Da hinten war noch eine Kinderstimme. Genau, auch sehr gefährlich. Aber es gibt noch ein Tier, das viel, viel, viel gefährlicher ist. Ich bin ein wenig mutig, das wissen die meisten. Aber ich habe gestern so ein Tier eingefangen. Ein unheimlich gefährliches Tier. Ich bin natürlich hier ausgekommen. Das ist also kein Naturschutzgebiet, dabei es so gefährlich ist. Der Osterhase ist das gefährlichste Tier überhaupt. Deswegen muss er vernichtet werden. Vielleicht im Anschluss an den Gottesdienst. Der Osterhase ist das gefährlichste Tier überhaupt. Wisst ihr warum? Weil der Osterhase uns ablenkt von der wichtigsten Botschaft, die es gibt, nämlich dass Jesus auferstanden ist von den Toten. Wir waren gestern in der Stadt zu einer Meinungsumfrage, Thema Ostern. Und es war total erschreckend, was ich da mitgekriegt habe. Wie wenig Informationen bei Menschen da ist über das Wunder von Ostern. Wir haben die Leute gefragt, was fällt ihnen beim Stichwort Ostern ein? Ja, da haben sie den Osterhasen genannt. Es gibt auch noch ein ganz gefährliches Produkt, das Osterei muss auch vernichtet werden. Und Frühlingsspaziergänge. Glücklicherweise gibt es in diesem Jahr keinen Frühlingsspaziergang, fällt aus, wegen des Wetters. Auch gefährlichen Frühlingsspaziergang anstelle von Ostern. Und viele andere Dinge. Urlaub, die Seele baumeln lassen. Aber ganz wenige Leute, die wussten, heute, vor knapp 2000 Jahren, ist Jesus auferstanden von den Toten. Das ist eine merkwürdige Geschichte. Bei Weihnachten klingt das ab und zu nochmal durch. Der Weihnachtsbaum ist ja auch einer der gefährlichsten Bäume. Aber man kann immer noch so ein bisschen von der Krippe sehen. Oder wenn man über den Weihnachtsmarkt läuft, dann sind diese Dauerbrenner da, Stille Nacht, Heilige Nacht, und ihr Kinderlein kommet zur Krippe nach Bethlehem. Also da ist immer noch so ein bisschen Botschaft mit drin. Aber bei Ostern habe ich den Eindruck, dass der Osterhase, das Osterei und viele andere Dinge drumherum, die Botschaft von Ostern, Jesus ist auferstanden von den Toten, verschleiert haben. Auch in den Umfragen, die ich so im Fernsehen in den letzten Tagen mitbekommen habe, erschreckend wenig, was Leute über Karfreitag und Ostern wissen. Gestandene Bürger, die in der Stadt befragt werden, was ist an Karfreitag passiert? Und die sich dann am Kopf kratzen, nicht mal verlegen und das nicht wissen, im christlichen Abendland. Was ich auch erschreckend finde, wie wenig Christen in der Stadt unterwegs sind, um die frohe Botschaft weiterzugeben. Und ich glaube, da gibt es einen ganz tiefen Zusammenhang zwischen dem Nichtwissen und dem Unglauben auf der einen Seite und dem Wissen, aber nicht weitersagen auf der anderen. Gibt es einen ganz tiefen Zusammenhang. Paulus sagt das mal so. Er sagt, wie sollen die Leute denn glauben, wenn ihnen keiner predigt? Wenn keiner unterwegs ist, die frohe Botschaft von Jesus Christus zu verkündigen. Jesus ist auferstanden von den Toten. Der große Geschichtsschreiber Mommsen hat gesagt, es ist das bestbezeugte historische Ereignis aus der Zeit der Römer, des Römischen Reiches. Das bestbezeugte historische Ereignis. Das sagt er als Geschichtswissenschaftler, nicht als Theologe oder als irgendein frommer Mensch. Es geht um ein historisches Ereignis, was hier in Zeit und Raum passiert ist, aber was nicht nur in Zeit und Raum hineinpasst, sondern weit darüber hinaus weiß. Jesus ist auferstanden von den Toten. Es beginnt alles mit dem leeren Grab. Und darauf möchte ich heute Morgen besonders euer Augenmerk richten, auf das leere Grab. Viele sagen heute, auch durchaus kirchlich Orientierte, also ob das Grab nun leer war oder nicht, spielt doch keine Rolle. Was hochinteressant ist, das ist doch das, die Botschaft, die Sache Jesu irgendwie weitergeht, sagen die Leute. Aber ob das Grab nun leer war oder ob der Leichnam doch vielleicht irgendwie an der Seite irgendwie versteckt lag, ist doch völlig unwichtig. Was interessant ist, ist, dass die Bibel in allen Auferstehungsberichten so unterschiedlich wie auch sind, weil sie jeweils aus einer anderen Perspektive berichten. Immer kommt in der ganzen Vielfalt der Osterberichte taucht immer wieder das Stichwort vom Leben. Wann war wer? So haben es auch die Frauen berichtet, die zum Grab kamen, um dort Jesus zu salben, ihm die letzte Ehre zu erweisen. Und dann fragen sie doch unterwegs, wer wird uns den Stein zur Seite rollen? Und als sie ankommen, ist der Stein beiseite gerollt. Und sie schauen in das Grab hinein und sind erschrocken, weil Jesus nicht da ist. Und dann kommen die Engel und sagen, was sucht ihr? Den Lebendigen bei den Toten. Das Grab ist leer. Und Petrus, der schleicht sich dann auch aufgrund der Botschaft der Frauen zum Grab, so berichtet es uns Lukas, und schaut dort hinein und er wundert sich sehr. Warum wundert er sich? Weil das Grab leer ist. Das leere Grab ist ein wesentlicher Bestandteil der Osterbotschaft. Und was hat das zu bedeuten? Das Erste, was es zu bedeuten hat, ist, dass es hier auf dieser Erde keinen geografisch festmachbaren Ort gibt, wo wir Jesus begegnen können. Das ist anders als in anderen Religionen. Ein Moslem muss nach Mekka pilgern, zu diesem gewaltigen Stein, der dort steht und um den er herumziehen muss. Andere haben besondere heilige Orte und Tempel. Es gibt auch manche Christen, die immer wieder nach Israel fahren, weil sie den Eindruck haben, dort wäre der geografische Ort, wo sie dem auferstandenen Christus begegnen können. Das war übrigens der Grund, warum die Kreuzritter nach Jerusalem zogen, damals im Mittelalter. Weil das heilige Grab unter fremder Macht war, so glaubten sie. Und sie gingen dorthin, sie zogen dorthin, nicht der Kaiser Rotbart, kennt sicherlich alle das Gedicht, da sah man zur Rechten wie zur Linken einen halben Türken heruntersinken nach so einem Kampfeinsatz. Die zogen dorthin, um das heilige Grab zu befreien. Eine völlig unsinnige Maßnahme. Denn erstens weiß heute keiner genau bis heute, wo denn das heilige Grab sich wirklich befindet. Ob das, was dort als heiliges Grab ausgegeben wird, wirklich auch dieses Grab ist, in das man Jesus hineingelegt hat. Aber es spielt im Glauben der Christen insofern keine Rolle, dieser Ort, dieser geografische Ort. Das Grab ist leer und der Engel sagt, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Was sucht ihr ihn dort auf dem Friedhof? Es gibt keinen Ort, den ich geografisch benennen könnte, wo Christus gegenwärtig ist, wo ich eine Garantie habe, dass er dort ist. Jesus ist auch nicht einfach in der Kirche, weil diese Kirche eine Kirche ist. Oder wir sagen manchmal Gotteshaus. Als wenn Gott in einem Haus wohnen würde, das mit Menschenhänden gemacht ist, sagt schon die Heilige Schrift. Jesus bindet sich doch nicht an ein totes Gemäuer. Der einzige Ort, und den kann man geografisch nicht genau bestimmen, wo Jesus garantiert gegenwärtig ist, als der lebendige Herr.
Das ist die Gemeinschaft seiner Jünger. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, sagt Jesus, da bin ich gegenwärtig. In Jerusalem, in Berlin, in Paris, auf Feuerland, Spitzbergen oder hier in Jever. Wo Menschen sich im Namen Jesu versammeln, da bin ich gegenwärtig. Lest mal die ganzen Berichte über diese 40 Tage, wo Jesus als der lebendige Herr seinen Jüngern begegnet ist. Er gibt keine Einzelvorstellung, sondern er taucht immer auf als der auferstandene Herr, wenn seine Leute zusammen sind im Namen Jesu. Auch bei den Emmaus-Jüngern, die waren zu zweit unterwegs und plötzlich war Jesus als der Dritte dort und er fängt an mit ihnen zu reden und als er dann das Brot bricht, da erkennen sie ihn. Und wisst ihr, warum der sogenannte ungläubige Thomas, warum der nicht glauben konnte, dass Jesus auferstanden ist von den Toten? Und warum er sagte, ich glaube das erst, wenn ich meine Hände in seine Wundmale lege? Er hatte was Entscheidendes verpasst. Er war nicht zum Gottesdienst gegangen, sondern er war nicht da, als Jesus in der Mitte seiner Gemeinde damals auftauchte und sie segnete und sagte, mein Friede sei mit euch. Und erst eine Woche später, nach 8 Tagen, da war Thomas wieder in der Gemeinschaft der Gemeinde. Und da begegnet er Jesus. Und da kommt es dann zu dieser Begegnung, wo Jesus ihm seine Wundmale zeigt und sagt, ihr. Und Thomas bricht zusammen und sagt, mein Herr und mein Gott. Also wir haben keine geografischen Orte, wo wir sagen können, da ist Gott gegenwärtig, da kann man Jesus treffen als den lebendigen Herrn. Du kannst 35 Mal irgendwo hin pilgern. Nach Santiago de Compostela oder wo auch immer hin. Und du wirst Jesus dort nicht treffen. Es sei denn, er begegnet dir unterwegs. Aber dann nicht, weil du zu einem bestimmten Ort läufst und ihn da festmachst, sondern weil er der lebendige Herr ist. Das Zweite, warum dieses leere Grab eine so große Bedeutung hat, ist, dass Jesus wirklich leiblich auferstanden ist. Und ich halte das für eine ganz wichtige Botschaft, gerade auch in unserer Zeit heute. Und es ärgert mich, dass im Glaubensbekenntnis, in diesem uralt apostolischen Glaubensbekenntnis, da war früher die Rede, und ich glaube an die Auferstehung des Fleisches, haben die Älteren unter uns noch gelernt. Die Auferstehung des Fleisches. Da steht doch heute, ich glaube an die Auferstehung der Toten. Das kann zwar dasselbe bedeuten, aber muss nicht unbedingt. Das Grab ist leer und zeigt uns, Jesus ist leiblich auferstanden von den Toten. Und das war für die frühen Christen, die das bezeugten und glaubten und bekannten, auch ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal im Blick auf ihre Lehre, die es auch damals gab. Gnosis zum Beispiel. Die sagten, der irdische Jesus, der ist im Grab geblieben, aber der geistliche Jesus, der ist auferstanden. Die trennten gewissermaßen. Der eine starb am Kreuz und der andere hat sich geistlich sozusagen verflüchtigt, wie das ein Geist ja an sich hat. Aber die gute Nachricht in den Evangelien ist, dass Jesus leiblich auferstanden ist von den Toten. Das ist die gute Nachricht. Dass seine Erlösung gewissermaßen dem ganzen Menschen gilt, nach Leib und Seele und Geist. Und dass wir nicht einfach auseinander dividieren können. Es ist durch griechisches Denken gekommen, das in unsere Theologie hineingeschlüpft ist. Griechisches Denken, das zwischen Seele und Leib ganz stark unterschied und sagte, Leib ist Materie, weg damit. Und Seele, das ist Leben und Geist und das hat Ewigkeitswert und Ewigkeitsbedeutung. Jesus starb als ganzer Mensch am Kreuz. Und der Tod erst hat es so weit geführt und so weit gebracht, dass auseinander dividiert wurde, was eigentlich zusammengehört. Wir erinnern uns noch an die Worte von Willy Brandt, es muss zusammenkommen, was zusammengehört. Der Tod hat das auseinandergebracht. Der Leib Jesu wurde ins Grab gelegt. Die Seele war im Totenreich. Der Geist, den hatte Jesus in die Hände seines Vaters gelegt. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und Auferstehung bedeutete alles drei, diese drei Substanzen, wenn man so will, ist immer schwierig, das zum Ausdruck zu bringen. Wir sind ja ein Ebenbild Gottes. Gott ist ein Gott in drei Personen. Und so sind wir Menschen auch in der Gestalt von Leib, Seele und Geist unterwegs. Das kam wieder zusammen. Und Jesus begegnete seinen Jüngern als ganzer Mensch. Er hat das Brot mit ihnen gebrochen, das Frühstück ihnen vorbereitet. All diese wunderbaren Berichte aus den 40 Tagen des Auferstandenen hier auf der Erde erzählen uns, wie er als ganzer Mensch seinen Jüngern begegnet ist. Jesus ist leiblich auferstanden von den Toten. Und ich glaube an die Auferstehung des Fleisches. Ich weiß auch nicht, auf welche Art und Weise das passiert wird. Ich weiß auch nicht, wie Gott das damals gemacht hat. Und es war niemand dabei, als Jesus auferstand. Sie haben das leere Grab gesehen, die ersten Zeugen, und sie haben Jesus als den Auferstandenen gesehen. Aber dieses eigentliche Wunder, das haben sie nicht erlebt. Das geschah im Geheimen. In der Dunkelkammer Gottes sozusagen. Aber Gott hat es gewirkt. Sie haben das Ergebnis gesehen. Ich weiß nicht, wie das bei uns einmal sein wird. Aber ich glaube, dass die Gräber aller Gläubigen, aller, die an Jesus Christus glauben, dass diese Gräber einmal leer sein werden. Egal, wo sie sich befinden, hier in Jever auf dem Friedhof oder irgendwo auf dem hohen Meer oder an anderer Stelle. Die Gräber von Menschen, die an Jesus glauben, werden einmal leer sein. Das ist eine wunderbare Sache. Weil die Auferstehung Jesu von den Toten das leere Grab und sagen, es gibt eine Hoffnung für den ganzen Menschen. Ich werde nicht nur als Seelenmensch, als Geistwesen in der Herrlichkeit anwesend sein. Dann würde ich keine Wohnung im Himmel gebrauchen. Und dann bedürfte es auch keines großen Hochzeits- oder Abendmahles im Himmel. Wir merken, wenn wir die Berichte vom Himmel lesen, dass da an den Menschen in seiner Ganzheit gedacht ist, nach Leib und Seele und Geist, Ewigkeitshoffnung für die ganzen Menschen. Das leere Grab steht dafür symbolisch vor uns, als ein Zeugnis, ein Hinweis darauf. Und das Dritte, was das leere Grab uns sagt, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Jesus, und mit ihm beschäftigen sich ja viele Menschen interessanterweise. Wissenschaftler und so weiter. Meistens zu Ostern kommen dann irgendwelche Forschungsberichte heraus und werden dann in den Illustrierten etwas abgeflacht, dann weitergegeben. Aber die Menschen können es nicht lassen, sich mit Jesus zu beschäftigen. Und immer wieder wird die Frage gestellt, war Jesus eine historische Persönlichkeit? Natürlich war er eine historische Persönlichkeit. Natürlich war er eine. Ich habe da schon mal gesagt, dass mein Computer jeden Tag ein Glaubensbekenntnis ablegt, indem er mir das Datum nennt. 31. März 2013. Dieses Datum ist ein Bekenntnis zu der historischen Persönlichkeit Jesus Christus. Die Welt sagt damit, es gibt eine Zeit vor Christus und es gibt eine Zeit nach Christus. Und so wird die Weltgeschichte eingeteilt. Und da gibt es Leute, die sagen, der sei nicht historisch gewesen. Aber es reicht nicht, Jesus Christus als den historischen Herrn und Heiland zu suchen. Es ist interessant vielleicht, seine Lebensgeschichte deutlicher vor Augen malen zu können, Dinge aus seinen Predigten besser zu verstehen, weil wir den historischen Hintergrund wissen. Aber nur den historischen Jesus zu suchen, würde bedeuten, ich suche den Lebendigen bei den Toten. Ich suche den Lebendigen dort, wo Julius Caesar ist und Kaiser Augustus, aber auch die frommen Toten, die es ja gibt und die auf die Auferstehung des Herrn warten, auf die Auferweckung durch den Herrn warten. Den historischen Jesus zu suchen heißt, ich suche den Herrn bei den Toten. Es gibt auch eine fromme Suche bei den Toten. Das muss man allen Frommen ins Stammbuch schreiben und nicht zuletzt ich mir selbst auch. Immer wenn mehr über Jesus geredet wird als zu ihm in unseren Kreisen, dann suchen wir ihn eigentlich auch bei den Toten. Dann reden wir über ihn wie über ein geschichtliches Objekt. Und dann achten wir ihn nicht als den lebendigen Herrn, den wir direkt ansprechen können. Alle eure Sorgen werft auf ihn, er sorgt für euch. Wir suchen Jesus manchmal bei den Toten, wenn wir nicht unsere erste Hoffnung auf ihn setzen. In allen schwierigen Lebenslagen, auch wenn du krank bist, verzweifelt, innerlich zerbrochen, enttäuscht im Glauben, wenn du zweifelst. Mich hat die Entdeckung sehr fasziniert, dass die Zweifel an der Auferstehung älter sind als die Auferstehungsbotschaft, wenn ihr mal in die Evangelien hineinguckt. Die Zweifel an der Auferstehung sind älter als die Botschaft von der Auferstehung. Und diese Botschaft von der Auferstehung hat die Zweifel überwunden. Aber wenn wir darin stecken bleiben und vielleicht sogar uns dahinter verstecken, hinter unseren Zweifeln, dann suchen wir Jesus bei den Toten. Anstatt, und hier ist der sogenannte ungläubige Thomas mir ein Vorbild, die Probe aufs Exempel zu machen. Und direkt gewissermaßen mit seinem Zweifel sich an Jesus zu wenden und sich an ihn zu richten und zu sagen, ich will nicht eher glauben, als dass ich eine persönliche Erfahrung, eine persönliche Begegnung mit diesem Jesus mache. Also wenn er lebt, dann treffe ich ihn auch im Lande der Lebendigen. Dann brauche ich nicht zur Grabestätte pilgern. Dann kann es zu einer persönlichen Begegnung mit ihm kommen. Suchst du den Lebendigen bei den Toten? Auch die Bibel kann manchmal so ein Grab sein, in das wir Jesus versenken. Ich achte die Bibel, es ist das heiligste aller Bücher. Es ist für mich das Wort Gottes. Es enthält nicht nur das Wort Gottes. Es ist für mich das Wort Gottes. Und ich glaube, dass der Heilige Geist dieses Wort immer wieder lebendig macht und mir Antwort gibt auf meine Lebensfragen. Jesus sagt einmal zu Leuten, die zu ihm kommen, ihr sucht mich in der Schrift. Und er sagt, das ist richtig, aber die Schrift ist es, die von mir Zeugnis ablegt. Die Bibel ist sozusagen ein Wegweiser auf den lebendigen Jesus hin. Und wenn du heute Nachmittag nach Wilhelmshaven willst und dich hier nicht so auskennst in der Gegend und dich von den Schildern leiten lässt, dann wäre es doch absoluter Blödsinn, du würdest bei dem Schild, hier geht's nach Wilhelmshaven, 12 Kilometer oder 14 oder 13, stehen bleiben und denken, hier bin ich. Sondern es ist ein Wegweiser, der dich nach Wilhelmshaven weist. Und so ist es mit der Heiligen Schrift, mit der Bibel. Die ist ein Wegweiser, die dich auf Christus hinweist. Der dich auf Christus hinweist. Im Alten und im Neuen Testament übrigens. Das Alte als ein Wegweiser auf Christus hin und das Neue Testament als ein Wegweiser, ein Zeugnis von Christus her. Das ganze Neue Testament würde überhaupt nicht existieren, wäre Jesus nicht auferstanden von den Toten. Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier im Grab, sagt der Engel. Aber Jesus ist hier in der Gemeinschaft der Gemeinde, unter uns gegenwärtig, durch seinen Heiligen Geist, ansprechbar, derselbe. So wie zu Zeiten der Bibel, so geht er durch unsere Reihen und fragt dich, was willst du, dass ich dir tun soll heute Morgen? Was möchtest du? Auf welche kranke Stelle soll ich meine Hände legen? Welchen dunklen Punkt in deinem Leben übergibst du mir, damit ich daran arbeiten kann? Welche Schuld drückt dich so schwer? Wirf sie doch auf mich. Ich habe sie getragen am Kreuz von Golgatha. Er ist derselbe. Und er ist als der lebendige Herr hier unter uns. Rede nicht länger über Jesus und über den Glauben, sondern rede mit ihm. Deshalb ist er hier. Um dich anzurühren, mit dir ins Gespräch zu kommen. Als der lebendige Herr. Amen.